einfach mal über den Tellerrand gucken. Dann weiß man eigentlich, wie gut es einem geht und dass man das doch bitte auch dann pflegt und entsprechend weiter ausbaut. Ne? Die Chance ist ja da, muss sie nur ergreifen. Aber vom Nichtstun, das immer wieder beim Thema, passiert halt auch nichts.
In diesem Podcast geht es um Menschen und ihre spannenden Geschichten. Es sind Geschichten, die dein Leben verändern können. Hol die Inspiration von tollen Persönlichkeiten, die so sind wie du und ich. Hör auf deine innere Stimme, hör auf dein Herz und bleib dran. Deine Anna.
Hallo, du da draußen. Heute darf ich dir einen sehr besonderen Gast vorstellen. Jeder, der aus Siegen kommt, wird ihn und sein Imperium höchstwahrscheinlich kennen. Auch du hast sicherlich schon mal eine Naschwerkpraline oder eine leckere Kugel Naschwerkeis genascht oder sogar von seinen zauberhaften, kreativen Torten probiert. Da bin ich mir ganz sicher. So, jetzt hole ich mal meinen Spickzettel, um weiterzumachen. Sein Unternehmen, das Naschwerk, betreibt er selbstständig in vierter Generation. Er ist gelernter Konfiseur, Schokolatier, Konditormeister, ist gleichzeitig mit seinen Cafés ein blutechter Gastronom, ist gelernter Betriebswirt seines Handwerks, ist Genussbotschafter für die Region Siegen-Wittgenstein und jetzt haltet euch fest, auch noch ein Oscar-Preisträger im Bereich Patisserie. Wow, das ist jetzt mein erster Oscar-Preisträger, den ich kenne persönlich. Er lebt mit seiner bezaubernden Frau Tordis und seinen beiden Kindern Oskar und Lotte in Mudersbach. Von seinen Lieblingsmenschen wird er liebevoll Potzi genannt und strahlt immer, wenn ich ihn sehe, als ob er es wahrhaftig verstanden hat, im Hier und Jetzt zu sein. Herzlich willkommen in meinem Podcast mit dem Herzen voraus, lieber Markus Potzimek.
Ja, hallo Anna, schön, dass ich bei euch sein darf oder bei dir sein darf. Vielen Dank.
Ich freue mich, dass du Zeit gefunden hast. Nun, Markus, ich habe dir jetzt echt einen roten Teppich ausgerollt, ne, mit dieser Moderation, Anmoderation. Meine erste Frage ist, wie fühlt man sich dabei, wenn man sowas hört?
Ich versicke schon in meinem Sessel hier.
Hast du es dir bequem gemacht?
Ja, ich habe es mir ganz gemütlich gemacht jetzt hier, damit wir in Ruhe quatschen können.
Also hörst du das jeden Tag, diese Anmoderation? Wird jeden Tag für dich der rote Teppich ausgerollt oder wie läuft das bei dir?
Ich höre das natürlich nicht jeden Tag und wenn man mal im Fernsehen eingeladen ist oder im Radio, dann wird das schon mal erwähnt. Aber das ist auch, glaube ich, gut so. Sonst würde man ja wahrscheinlich abheben und irgendwann denken, man wäre irgendwas Besonderes. Aber das ist einfach gar nicht so. Ne? Ich bin ganz normaler Junge vom Land und muss jeden Tag mein Mann stehen hier und arbeiten, wie jeder andere auch.
Das klingt schon mal auf jeden Fall sehr sympathisch. Und zum Thema Junge vom Land würde ich gerne mehr hören. Erzähl mir mal oder uns mal, wie das alles angefangen hat. Wie kommst du zu das Naschwerk?
Das ist bei uns eigentlich Familientradition, Konditorei, Patisserie. Mein Urgroßvater Gustav Heimann, also mütterlicherseits, der hat die erste Konditorei eröffnet. Und dann ging das, ist jetzt über 100 Jahre her, 1912 war das. Und dann hat jede Generation das Unternehmen so ein Stückchen ausgebaut. Dann kamen die Kriege und jeder hat immer wieder weitergemacht, hat immer gekämpft, musste immer kämpfen. Es war, glaube ich, nie einfach oder es ist auch heute, glaube ich, nicht einfach und in der jetzigen Zeit sowieso nicht. Und mein Vater hat dann die Schokolade intensiviert und das war in den 70er Jahren. Er hat im Siegerland die erste Pralinenüberziehmaschine, das müsste so 1975 gewesen sein. Mhm. Da bin ich übrigens auch geboren. Und da haben ihn alle für verrückt erklärt. Ne? Die haben alle gesagt, jetzt kommt da einer aus dem Ruhrpott. Mein Vater stammt also aus Datteln, das ist bei Castrop-Rauxel im Ruhrgebiet, und kommt hier ins Siegerland und will den Siegerländern mal zeigen, dass die unbedingt Schokolade und eine Schokoladenüberziehmaschine vor allen Dingen brauchen. So ein Unsinn. Mhm. Ja, jetzt gibt es aber mittlerweile nur noch eine Überziehmaschine im Siegerland und auch nur noch zwei Konditoreien. Früher waren es, glaube ich, über 50 oder 60, die es gab hier im ganzen Kreisgebiet. Und ja, wir sind übergeblieben mit der Vision meines Vaters, Schokolade braucht das Siegerland.
Danke dafür.
2000, ja.
2000. Danke dafür. Also ich finde, nicht nur Siegerland braucht Schokolade, die ganze Welt braucht Schokolade. Aber wir sind ja sehr dankbar, dass ihr bei uns seid in Siegen. Und nicht woanders.
Die schicken wir im Übrigen auch in die ganze Welt, die Schokolade. Mhm. Wir haben dann, das Produkt wurde natürlich immer besser im Laufe der Zeit und immer ausgefeilter. Und wir sind ja im Grunde genommen dann auch auf dem Dorf. Und der Markt ist irgendwie begrenzt. Und meine Eltern haben dann so über Firmenpräsente in den Ende der 80er Jahre angefangen, das auch zu verschicken. Und das habe ich dann als Chance gesehen und habe dann 2000 die Firma Das Naschwerk gegründet. Und da gab es das Kaffeehaus in Siegen noch nicht. Das ist erst 2006 entstanden und habe dann angefangen über den ersten Online-Shop hier im Siegerland, der also Schokolade vertrieben hat oder Lebensmittel. Völlig dilettantisch natürlich damals, ja, aber keiner wusste, wie das wirklich ging und bezahlen und wie funktioniert das alles. PayPal gab es noch nicht und Kreditkarten war ganz schwierig, weil das war ja Hochrisikobereich, also das kriegte man als kleines Unternehmen gar nicht. Und dann haben wir gesagt, komm, dann schicken wir es auf Rechnung raus. Das Resultat war natürlich, dass das nie bezahlt wurde. Und dann haben wir gesagt, okay, dann das geht natürlich auch nicht.
Verstehe.
Wir können nicht die ganze Welt mit Schokolade sponsern. Und da hat sich das Naschwerk und der Online-Shop, das Naschwerk 24, dann rausentwickelt und mittlerweile sehr, sehr erfolgreich ist. Und wir verkaufen nur eigenproduzierte Produkte. Das heißt, wir versuchen da auch so ein bisschen nachhaltig zu arbeiten. Nicht erst, seit das jetzt on vogue ist, sondern auch schon vorher. Wir sind nicht zertifiziert in irgendeine Richtung. Bewusst nicht zertifiziert, weil es meiner Meinung nach auch nur so ein Marketing-Tool ist, was nicht so richtig nachvollziehbar ist, ob es jetzt, ich sag mal, Fairtrade ist oder Bio oder alles ist so ein Greenwashing, meiner Meinung nach. Und wenn man sich ein bisschen mit der Materie.
Meinst du?
Ja,
ein Trend.
Mhm. Trend, ja. Ja, und ein Greenwashing der Firmen, ja, und der Leute, wenn sie die Produkte kaufen, dass sie sich einfach ein reines Gewissen damit kaufen, ohne wirklich nachzufragen, ist es denn tatsächlich so, oder? Also bei Schokoladen ist es, muss nur ein bestimmter Anteil Fairtrade gehandelt sein und das ist alles so ein bisschen schwammig aufgebaut. Ich habe es dann eher anders gehalten. Wir sind dann auch in die Anbaugebiete geflogen nach Südamerika und wir haben uns dann dort die Gegebenheiten vor Ort angeschaut, wie die Leute arbeiten und deswegen verzichte ich zum Beispiel auch fast zu 100% auf Kakao aus Afrika, ja. Weil Afrika, das ist so der Konsumkakao, das ist so, was in jedem Mars-Riegel steckt zum Beispiel, wenn man jetzt mal Marken nennen darf, ja. Mars, diese ganzen Schokoladen, die es bei Riegel gibt, die es in den Supermärkten gibt, das ist alles der Kakao. Das hat einen ganz einfachen Grund, weil die halt auch Masse benötigen. Die brauchen halt Masse. Und das kann man mit 1A Super Premium Kakaos gar nicht abdecken. Leider sind aber die Erntebedingungen auch so übel dort und Kindersklaverei und Kinderarbeit ist an der Tagesordnung. Ja. Also da verkaufen Eltern ihre Kinder für ein Apfel und ein Ei an irgendwelche Farmer. Und das ist wirklich, das ist jetzt auch nicht Schwarzmalerei, sondern das ist Tagesgeschäft dort. Ne. Und das wird relativ schlecht beleuchtet, zur Zeit zumindest noch. Und da haben wir uns entschlossen, diesen Kakao nicht zu verwenden. Und den einfach zu nehmen aus der Karibik, aus Südamerika und wo dann doch eher so, ich sag mal, amerikanische Verhältnisse herrschen, ja.
Mhm, verstanden. Also du hast recht. Also das Thema Kakao oder Schokolade an sich ist, glaube ich, in Deutschland, in Siegen in Deutschland, grundsätzlich nicht so das große Thema. Ne? Wir sprechen sehr viel über Tierhaltung, ne? Über Hähnchen, über Schweine, über Züchtereien. Wir sprechen über eventuell Kaffee, weil wir sind ja wirklich eine Kaffeegesellschaft, aber Schokolade kommt daher dabei irgendwie ein bisschen weniger vor. Da hast du vollkommen recht, hast du uns ein bisschen aufgeklärt, tatsächlich. Also eure Schokolade oder euer Kakao kommt jetzt genau woher nochmal?
Also wir haben Südamerika, Trinidad, Venezuela, Brasilien, genau. Also alles Äquatorgebiete. Kakao wächst ja eigentlich nur am Äquator, so richtig. Und wird da auch dementsprechend vermarktet, also rund um den Äquator, ob das Indonesien ist. Ne? Madagaskar haben wir zum Beispiel unsere Vollmilchschokolade, wird aus Kakao aus Madagaskar hergestellt. Und was ich gerne habe, ist Kakao von der Insel Trinidad. Und der eine oder andere war vielleicht schon mal im Urlaub auf Tobago zum Beispiel. Das ist so ein Urlaubsparadies. Und Trinidad ist auch ein sehr, sehr reiches Land. Ja, also ist ein kleines Land natürlich auch. Allerdings nicht wegen dem Kakao, sondern wegen dem Erdöl. Ja. Und aber dadurch ist der Kakao da sehr idealistisch angebaut. Und von der Insel stammen auch die Trinidario-Kakaobohnen, die so eine tolle Mischung haben aus einem Forastero. Das ist zum Beispiel der Konsumkakao, der hauptsächlich in Afrika angebaut wird. Und dem Criollo, meiner Lieblingskakaosorte. Und das ist eine ganz gesunde Mischung. Und das gefällt mir persönlich sehr gut. Also Trinidad kriegen wir sehr viel Kakao, also sehr viel Rohstoff. Ja.
Okay, und auf jeden Fall eine Empfehlung für einen Urlaubsausflugsort. Das ist...
Halt das ist dann Tobago. Trinidad selber eigentlich nicht so, ist ja industriell. Man denkt ja immer, wenn man so mit dem Flugzeug in der Karibik runterkommt, so, dann siehst du da nur irgendwelche Bambushütten, ja, und Palmblätter. Aber das ist tatsächlich nicht so. Das ist richtig Industrie und große Hafen und erstmal ist man so ein bisschen geschockt. Aber wenn man dann so ein bisschen ins Landesinnere geht und auf die andere Seite der Insel, dann kommt schon das Karibik-Feeling auch auf. Ne? Und auf den Plantagen natürlich auch, ja. Und gut gelaunte Leute.
Oh, danke schön für diesen Hinweis.
Auch sehr schön.
Für diesen Hinweis. Und mit der Schokolade, und auch Wahnsinn, ja, da sprichst du was an, was mich persönlich sehr bewegt. Mit der Schokolade sagt man, sagt man, also das Essen macht glücklich. Ich stehe auch fürs Essen, auch wenn es gesund ist, aber trotzdem macht es gute Laune. Und Schokolade, das ist doch wirklich das i-Tüpfelchen auf jedem Glücksgefühl sozusagen. Ne? Also für mich persönlich ist es so. Insofern, ich bin ein großer Fan von Schokolade und ich bin ein großer Fan von eurem Eis.
Ja, das Eis.
Das Eis,
das genau. Eis ist natürlich im Siegerland richtig gut angekommen. Das ist auch so eine Geschichte, wir machen schon immer Eis. Ne? Also mein Großvater hat damit schon angefangen und war dafür ganz bekannt in Neunkirchen. Das ist der Ort, wo ich herstamme im Siegerland. Und der hat also... Da reden heute noch die Leute über, das wäre mal das beste Eis gewesen. Das wäre so sahnig gewesen und so. Und wir machen tatsächlich heute viele Rezepte noch, die wir auch früher gemacht haben. Und das ist auch so ein bisschen Tradition. Also wir sind nicht eingeschlafen in der Tradition, sondern wir versuchen, unsere Rezepturen, unsere Herangehensweise schon traditionell, Grundlage schon traditionell zu bieten, aber immer auch am Zeitgeist. Ja, und man hat heute auch andere Möglichkeiten, vor allem mit anderen Maschinen, die viel präziser arbeiten als früher. Auch die Eismaschinen sind natürlich, die sind computergesteuert heute, sind viel besser, gleichmäßiger. Aber die Rezepturen selber haben sich eigentlich wenig verändert. Also klassisch. Und ich glaube, das ist das, was man heute nicht mehr hat. Also wir reißen uns eigentlich gar kein Bein aus mit unserem Eis, als Fachleute gesehen, ja, sondern wir machen einfach ein ehrliches, gutes Eis mit guten Zutaten. Und das kriegst du heute halt fast gar nicht mehr, ja. Weil, ich sag mal, in diesen ganzen traditionellen Eisfamilien aus Italien, aus Deutschland, die sind eigentlich ausgestorben, ja. Das ist mal übernommen worden von Nicht-Fachleuten, ja, die dann irgendwie sich von der Industrie irgendwelche Fertigschlichungen da verkaufen lassen, wo man Wasser drauf kippt auf so einen Beutel, ja, und 10 Minuten quellen lässt, einmal umrühren und ab in die Eismaschine. Ich sage immer, das ist auch kalt, ne? Also, aber das hat mit dem traditionellen Eis eigentlich nichts mehr zu tun. Und was ihr bei uns bekommt oder was du bei uns isst, ist traditionell hergestelltes, handwerkliches Eis. Also so schmeckt das. Vorausgesetzt natürlich beste Zutaten. Das ist immer so unser Credo, ne? Also du musst einfach die besten Zutaten nehmen, dann kommt hinten auch nichts Schlechtes raus, ja. Also, aber wenn du schon mit so minderwertigen, speziell, ja, ich sag mal im Rohstoffbereich mit so 0815 Zutaten, billigen Zutaten, nicht reifen Zutaten arbeitest, dann kann hinten nie was 100%iges rauskommen. Ne? Das ist einfach so Grundsatz, ne?
Geschmack und Ehrlichkeit und Transparenz.
Genau, Transparenz ist auch wichtig bei uns. Wir verstecken uns nicht. Ne? Wir haben, also bei uns kann auch jeder in die Produktion reingucken, wenn er gerne möchte. Und also wir verteilen da keine Rezeptkarten. Ne? Aber ich sage mal so, die Herangehensweise ist schon so, dass wir es eher transparent gestalten. Ne?
Danke für diese Geschichte. Also ich glaube, wir alle haben gerade ganz viel, also zumindest mal auf Schokolade und Eis, Hunger und Appetit bekommen. Also ihr habt ja noch viel mehr. Ihr habt ja noch Torten und ihr habt ja, also es ist ja Wahnsinn. Ich frage mich manchmal, wie schaffen die das? Also aus einem Unternehmen so eine breite Palette und habt diese Cafés und dann habt ihr eine warme Küche im Naschwerk, also in Siegen, da bin ich auch gerne Kunde. Und ich bin ja selbst Gastronom und bin immer total begeistert von dieser tatsächlich breiten Palette des Angebots. Und das ist ja immer gut. Also es funktioniert. Es funktioniert tatsächlich. Ne? Und viele, also wenn man, du bist ja auch, ich sag mal, Mitstreiter, ich mache nicht das Gleiche, aber Mitstreiter bist du schon. Und du weißt ja selber, man sagt ja immer, man soll sich immer so auf eines fokussieren und nur das eine Ding machen, sonst wird das nicht richtig und so weiter. Und ich finde, ihr seid oder du insbesondere bist das Beispiel dafür, dass man es kann. Also man brennt dann nicht für eine Sache, vielleicht für 5, 6 und konzentriert sich dann natürlich. Fokussiert man sich auf diese 6, aber macht nicht nur Schokolade und trotzdem funktioniert es. Also wie macht ihr das? Was ist das Geheimnis?
Ich habe natürlich einen Vorteil, und es gibt es ja nicht erst seit 2 Jahren, sondern wir schöpfen ja unsere Kraft aus einem quasi unerschöpflichen Vorrat an Erfahrungen. Ja, meine Eltern zum Beispiel helfen immer noch im Betrieb mit, was ein super, ja, und es ist auch, es ist nicht immer einfach, aber es ist natürlich Erfahrung ohne Ende, ja, und das gibt's heute eigentlich so nicht mehr, weil halt viele genau so arbeiten, dass sie nur noch 2, 3 Sachen machen und die dann sich darauf fokussieren und aber nichts anderes mehr lernen. Dadurch geht eine Menge Know-how verloren. Und andererseits muss man natürlich auch aufpassen, das muss ich auch, dass ich mich nicht verzettel, ja. Also man kann schon viel machen, aber viel gut machen ist auch schwer. Ich brauche dafür gute Leute, gute Mitarbeiter, ein tolles Team, das es auch umsetzen kann. Ja, und gleichzeitig darf ich mit meinen Ideen und mit meinem Tatendrang die nicht überfordern. Also es ist so ein bisschen Fingerspitzengefühl. Ich hoffe, dass ich das einigermaßen im Griff habe, aber es ist natürlich jeden Tag ein Kampf, ne? Und die Qualität in einer hervorragenden Qualität zu liefern jeden Tag, ist auch ein Kampf. Und natürlich passieren auch bei uns Fehler. Ne? Das ist also nicht so, dass wir fehlerfrei sind und da nie irgendwie was schiefläuft oder nie mal was im Ofen verbrennt. Ne? Aber wir versuchen schon, unseren Beruf auch als Berufung zu sehen und nicht nur als Job. Und ich glaube, du musst es einfach leben und du musst auch wollen. Und das ist auch nicht jetzt das mit dem großen Geldverdienen getan, ja, sondern solche, Ambitionen kosten natürlich auch einen Haufen Geld. Ne? Also das kann man sicherlich straffer gestalten, wenn man nur noch 3 Produkte hat und die in Masse produziert. Aber das bin ich nicht und das will ich auch nicht sein. Und ich bin nicht so der Massenhändler, der dann nur auf den Profit guckt, sondern wir schauen auch schon, dass wir Spaß dabei haben und vor allen Dingen ehrlich hinter der Theke stehen können und das Produkt ehrlich verkaufen können und nicht dem Kunden irgendwas erzählen, was das sein soll. Und in Wirklichkeit ist es irgendwie ein Massenprodukt. Ne? Und das ist also nicht meine Philosophie. Ne?
Und du erlaubst es dir, tatsächlich kreativ zu bleiben und weiterzumachen und nicht immer das Gleiche zu machen, ne? Also immer weiterzumachen.
Und dieses breite Aufstellen, ich meine, gerade jetzt in dieser Zeit, die wir gerade erleben, ich glaube, die hat uns das Leben gerettet. Wir haben uns jahrelang auch die Frage gestellt, die kleinen Läden, die wir noch betreiben, und macht es nicht nur Sinn, nur einen großen Laden zu haben, jetzt zum Beispiel in der Siegener Innenstadt, gleich gegenüber von dir. Das ist ja ein Riesenflag, unser Flaggschiff quasi. Und es war einfach zu. Ja, und die kleinen Läden und die auf dem Land, auf den Dörfern, die wir haben, die haben uns letztendlich das Leben gerettet. Neben der weisen Entscheidung ich habe jetzt den Online-Shop vor gut 20 Jahren gegründet, diesen Online-Shop zu betreiben, hat uns letztendlich über die Krise das Leben gerettet, ja, oder das Überleben gerettet. Und das war natürlich auch ein Ergebnis davon, dass wir breit aufgestellt sind und eben nicht nur 3 Produkte anbieten und nur Schokolade und nur süß, sondern wir waren auch noch in der Lage, ein Brot zu backen, weil wir es noch konnten. Mhm. Und auch das Know-how und auch die Hardware dafür haben. Ja? Und wenn man das jetzt natürlich so alles abgebaut hätte im Laufe, wäre man super effizient gewesen. Man hätte sicherlich auch wesentlich mehr Geld verdient, aber es hätte uns vielleicht jetzt nicht mehr gegeben. Und deswegen bin ich jetzt ganz dankbar, dass wir das nie gemacht haben, dass wir da so träge waren in dem Bereich und gesagt haben, okay, nee, wir wollen das doch auch noch anbieten und wir wollen auch Gastronomie haben, aber auch unsere Konditorei, unsere Konfiserie. Und die mir ja sowieso sehr am Herzen liegt, Konfiseur bin ich ja auch. Und Pralinen und das ganze Zuckergebäck ist ja so meine Passion. Nicht so sehr das Kochen, da habe ich ja auch einen Küchenchef für, der sich darum kümmert, und ein tolles Team in der Küche, die auch frisch kochen. Also wir kochen keine Haute Cuisine an dem Ort, sondern ich bin immer so ein Freund davon. Also ich bin nicht so der am Wochenende ins Sterne-Restaurant geht, sondern ich brauche so eine ehrliche Küche, ja, so eine einfache Küche, oft auch italienisch gerne, ja, weil die ist einfach und gut, ja, gute Zutaten, wenig Schnickschnack und einfach was Ordentliches auf dem Teller, und so, dass man auch satt wird und dass es aber trotzdem von erster Qualität ist. Und so versuchen wir auch im Naschwerk zu kochen zum Beispiel, und dass wir da nicht irgendwelchen abgehobenen Unsinn machen, sondern einfach eine ehrliche, zeitgemäße, moderne Küche.
Und auf jeden Fall auch ein Charme oder beziehungsweise eine Atmosphäre versprüht, wie ein Italiener, da gebe ich dir vollkommen recht, da gehe ich auch sehr gerne hin, dass man sich da noch als Mensch willkommen und wohlfühlt und nicht erstmal vorher, weiß ich nicht, die Speisekarte sich ins Deutsche übersetzen muss, um überhaupt zu verstehen, was da draufsteht.
Genau, das ist ja ein Problem von vielen Köchen, dass sie irgendwelche, ich weiß gar nicht, was die für Kurse belegt haben, ja, was sie da so alles auf ihren Speisekarten schreiben, das kann ja kein Mensch mehr deuten. Ne? Und das finde ich auch zu kompliziert. Und ich glaube, in diesem Bereich wird die Zukunft darin liegen, einfach eine ehrliche, nachhaltige Küche, regionale Küche auch zu servieren. Und ohne viel Schnickschnack, aber echt geile Qualität. Ja, ich glaube, das ist das, was zählt in Zukunft.
Wir schauen mal. Also ich bin auch sehr gespannt auf die Zukunft, was da alles noch kommt, auf uns beide oder auf uns die Unternehmen, auf Gastronomen und auf eurem Bereich oder überhaupt auf die Menschheit, auf die Gesellschaft. Da sind wir alle sehr, sehr gespannt. Ich möchte heute noch mehr von dir erfahren, außer deiner Berufung, so hast du das genannt, sondern ich möchte über Markus Prozimek sprechen. Und zwar hast du da gerade, ich habe zugehört und mitgeschrieben, hast du gerade erzählt, 1975 ist die Schokolade nach Siegen gekommen sozusagen und im gleichen Jahr bist du geboren. Hat das irgendeine Verbindung, warum dein Vater ausgerechnet in diesem Jahr sich für Schokolade entschieden hat und für einen Sohn?
Ja, also der hat meine Mutter geheiratet und kurz davor, also, und dann bin ich dabei wohl irgendwie entstanden, und die Schokolade hat er, glaube ich, schon vorher im Kopf.
Da war ganz viel Leidenschaft, bin ich mir ganz sicher, bei so viel Schokolade.
Und die hat er mitgebracht, weil er auch daran geglaubt hat und nicht das ist auch so ein Prinzip, was ich habe. Wenn ich von was überzeugt bin, kann ich es auch gut verkaufen und dann kann ich es auch an andere Leute weitergeben. Und wenn du dir immer erzählen lässt von anderen Leuten, dass alles nicht geht, dann gäbe es auch das Naschbeck heute nicht. Das brauchte nämlich Siegen auch nicht. Ja, also im Vorfeld, als ich das den Ersten erzählt habe und ich möchte in Siegen mal hier so eine Konditorei mit Großstadtniveau aufmachen, so wie ich mir Konditorei vorstelle, kein angestaubtes Plüschcafé, ja, sondern ein Konditoreicafé, was zeitgemäß ist und was den Wandel der Zeit dann auch übersteht. Man muss ja dazu sagen, in Siegen gab es ja, nicht nur in Siegen, es gibt ja in den meisten Städten nur Plüschcafés, so nenne ich das immer. Das sind so die Alt-Oma-Cafés, nichts gegen alte Omas, die sitzen auch bei uns im schönen Café, sondern dieses Angestaubte, wo sich eigentlich keiner reinsetzen mag so recht. Weder jemand Älteres noch jemand Jüngeres. Und das ist so 80er-Jahre-Schick. Und also ich meine damit nicht diese Traditionshäuser wie zum Beispiel auch in Wien, ja, mit zum Beispiel auch Sacher, wo das bewusst so gestaltet ist, ja. Aber meine das, wo so ich sag mal, irgendwann mal so in den 80er-Jahren sich so ein Innenarchitekt ausgetobt hat mit Spiegeln an den Wänden und Plüschsofas und einfach angestaubt, ja. Also ihr wisst, glaube ich, was ich meine damit, wenn ich sage so Plüschcafé, weil das ist einfach so da, wo man nicht reingehen möchte und ist langweilig und sieht auch nicht gut aus und passt irgendwie alles nicht richtig zusammen. Und ich finde, da kann man sich viel von anderen Branchen auch abschauen, ja. Wie gestalte ich einen schönen Gastraum, einen schönen Laden und wie präsentiere ich meine Produkte? Und wir hatten das damals, speziell im Naschwerk, wollte uns keiner den Laden so bauen, wie wir uns den vorstellten. Ich habe es dann, das war kurios, ja, wir waren bei den renommiertesten Ladenbauern für unsere Branche und alle haben gedacht, wir müssen dem kleinen Jungen jetzt mal helfen. Der stürzt sich ja ins Unglück.
Der hat keine Ahnung, und haben die gedacht.
Der hat keine Ahnung, genau. Und ich war ja in meiner Laufbahn auch ein bisschen unterwegs. Ich war in verschiedenen Städten in Deutschland, lange Zeit auch in München, also Großstadt und in der Schweiz und in Österreich, kurze Zeit in Frankreich. Und man hat so ein bisschen was gesehen, wie man sich das vorstellen könnte, ja, und wie man sowas präsentieren könnte. Nie genau das, aber ich habe mir so überall das Beste, was ich cool fand, habe ich einfach mir rausgesucht. Und dann, nachdem es dann keiner bauen wollte und alle gedacht haben, der junge Mann stürzt sich jetzt ins Unglück mit seinem Konzept, habe ich mir dann einen ortsansässigen Schreiner gesucht und der hat mir dann das erste Naschwerk gebaut. Mittlerweile gibt es ja schon das zweite, also das ist ja einmal komplett renoviert, wieder neue Ideen gehabt und teilweise Sachen umgesetzt, die wir jetzt aus Erfahrung auch besser machen konnten. Und ja, wir hatten zum Beispiel, wenn ich zurückdenke, im ersten Laden hatten wir komplett flexible Theken. Also wir konnten quasi jeden Tag das Naschwerk umgestalten. Ja,
fahrbarer wahrscheinlich, ne?
Fahrbar, genau. Was natürlich letztendlich auch gelitten hat, die Möbel darunter, dadurch, wenn sie mal angeeckt waren und so. Deswegen waren sie auch nach 10 Jahren dann durch. Aber das war so ein Konzept, das hat noch nie einer gemacht. Aber in Supermärkten gab es das zum Beispiel, ja. Da gab es flexible Theken. Warum gab es das in der Konditorei nicht? Das macht man nicht. Es macht keiner, hat noch nie einer gemacht. Und wenn das gut wäre, hätte es ja auch schon mal einer gemacht. Aber ich könnte ja vielleicht auch der Erste sein, der diese Idee hat. Nee, also so ein junger Mann, der hat solche Ideen nicht. Ja, und das ist ja, ich meine, heute gibt es genug Beispiele für junge Leute, die tolle Ideen hatten und damit schon Milliardär geworden sind, ja. Also, aber so war das vor 20, 25 Jahren noch, ja. Und da waren junge Unternehmer, also denen traute man nichts zu. Ja, und da muss ich auch sagen, da hat uns damals auch die Sparkasse sehr unter die Arme gegriffen, speziell der Wilfried Groß, der Vorsitzende der Sparkasse, Vorstandsvorsitzende. Der hat uns geglaubt oder an mich geglaubt und hat gesagt, der Junge, der macht das schon.
Der macht das.
Und der hat dann auch dafür gesorgt, dass ich damals quasi in Anführungsstrichen mittellos dann die Kredite dafür bekommen habe, das umzusetzen. Ja, das war ja auch Risiko. Ne? Das hätte ja auch in die Hose gehen können. Aber ich glaube, wenn man energisch und akribisch an irgendwas arbeitet und das wirklich auch mit Rückschlägen dann weiter verfolgt, ist man auch irgendwann in seiner Sache erfolgreich. Das geht sicherlich nicht von heute auf morgen, das dauert viele Jahre. Also es gibt auch keine Selbstläufer. Ja, wenn ich das immer höre, ja, das ist ja ein Selbstläufer, da brauchen wir nichts. Da kommen die Leute von alleine. Es kommen nirgendwo Leute von alleine. Ja, es kommen immer nur Leute, wenn einer hart arbeitet und die Leute jeden Tag neu überzeugt von dem, was man da tut und das auch wirklich gut macht und nachhaltig gut macht. Es gibt in keinem Bereich Selbstläufer. Das funktioniert nicht. Also das ist ein Begriff, der einfach bescheuert ist.
Ich glaube, das kann man auf jede Lebensweise sogar beziehen. Also uns hören ja jetzt nicht nur Gastronomen oder irgendwelche Leute zu, die Unternehmen leiten. Aber wenn man das auf alles bezieht, vielleicht als Vorgesetzter, als Ehepartner, als Mutter, Vater.
Genau.
Es gibt keine Leben.
Auch im privaten Bereich.
Ja, es gibt keine, wie du sagst, es gibt keine Selbstläufer. Keine Selbstläufer. Ich glaube, man wird wirklich erst dann ernten, wenn man tatsächlich auch viel Arbeit und Leidenschaft und weiß ich nicht, reinsteckt vorher. Ne? Und das, also da gebe ich dir vollkommen recht. Und gerade auch in unserem Bereich als Selbstständige sowieso, da muss man ja nicht nur Selbstläufer in dem Sinne, wenn es läuft, gerade spätestens dann sollte man sich fragen, was kommt als nächstes, was ist der nächste Trend. Ne? Immer so ein bisschen versuchen, nicht mitzulaufen, nicht hinterherzulaufen, sondern versuchen,
oder du setzt immer die Trends. Das ist auch eine Möglichkeit. Ne? Also du kannst die Trends ja auch selber setzen und entwickeln. Und das ist natürlich dann auch viel Glück. Ne? Also du musst ja auch am richtigen Ort, zur richtigen Zeit sein. Mhm. Und wenn du sowas erreichen willst, aber uns haben auch zum Beispiel viele Kollegen gesagt, Eis, wer macht denn heute noch Eis? Das machen die Italiener. Die Türken haben es erfunden oder die Chinesen. Ich bin nicht ganz sicher. Aber warum machen nur Italiener Eis oder gutes Eis? Ja. Quatsch, ja, also ich meine, das haben die Konditoren sich in den 70er, 80er Jahren einfach wegnehmen lassen. Die haben gesagt, ach, das lohnt sich für uns nicht, das gibt es ja eh nur im Sommer und das, ach, warum hier, da müssen wir wieder eine neue Maschine kaufen, lass mal bleiben. Es gibt nur wenige Konditoreien in Deutschland, die durchweg immer Eis produziert haben. Viele sind jetzt wieder auf den Zug aufgesprungen, weil sie gemerkt haben, okay, dieses Handwerkliche und ne, ich mache jetzt hier meine Milchbar und ne, das ist auch wieder gekommen, aber es haben sich erstmal die Konditoren komplett dabei gehört zum Ausbildungsberuf, einfach wegnehmen lassen. Mhm. Und da habe ich gesagt, warum sollten wir denn kein Eis verkaufen? Nur weil wir nicht italienisch sind oder kein Unsinn. Ja, wir können das doch vielleicht sogar viel besser. Ja. Und man darf nicht so viel auf andere Leute hören. Ja. Man darf sich schon mal Tipps anhören und mal, aber letztendlich muss man die Entscheidung selber treffen hinterher und nicht von jemand anders treffen lassen. Ja, ich glaube, das trifft wiederum auch auf alle Lebensbereiche zu. Ne? Und da sind wir wieder bei dem Thema, was heute nicht so gern gemacht wird, ist Verantwortung übernommen. Jeder redet immer von Verantwortung und Nachhaltigkeit, aber letztendlich will sie ja keiner mehr übernehmen. Ne? Das ist so ein Punkt, wo man vielleicht mal drüber nachdenken sollte. Man will alles Sicherheit und immer alles sicher und safe, ob es jetzt, ich sag mal, im Privaten ist, ob es finanziell ist, ob es das Gesundheitswesen ist, da sitzt ja genauso, wird ja genauso vorgegangen, ja, und wir müssen alle beschützen. Vielleicht so ein bisschen Eigenverantwortung wäre vielleicht auch mal wieder ganz gut und mal selber für was gerade stehen, auch wenn es mal daneben geht, ja, und den Mut einfach mal aufzubringen, wieder selber Unternehmer zu sein, ja? Mhm. Das und nicht nur immer auf den bösen Chef zu schimpfen und den Ausbeuter, wie es ja in Deutschland oft dargestellt wird. Ja, wir haben ganz andere Sorgen, ja, als vielleicht der ein oder andere. Und wir müssen nämlich für unser Wohlbefinden selber sorgen. Und da gehören immer andere Menschen auch zu und ein gutes Team dazu, dass wir das auch schaffen. Aber letztendlich muss man bereit sein, die Verantwortung auch zu übernehmen, wenn es in die Hose geht. Ja. Und weil werden nämlich dann nicht vom Staat aufgefangen, sondern wir stehen dafür selber gerade und bekommen im Endeffekt dann nichts. Ne?
Ich habe dazu eine ganz wichtige Frage, Markus. Also wir sind immer noch nicht so bei dir angekommen. Das machen wir gleich nochmal. Ich möchte immer noch mehr über den Markus persönlich erfahren. Aber eine Zwischenfrage bei dieser ganzen Geschichte. Also ich könnte mir ja wirklich vorstellen, dass es ganz viele Menschen da draußen gibt. Ich bin ja viel, viel kleiner als ihr. Ich kann das gar nicht vergleichen, aber auch ich merke das so ein bisschen, dass man von außen betrachtet immer so ein bisschen Neider oder ja, missgünstige Stimmen hat, die dann immer sagen, ja, der steht ja eh auf der Sonnenseite des Lebens, ihm ist ja alles irgendwie in den Schoß gefallen. Und wenn man den Markus Pozimek da so sieht, der strahlt da immer, habe ich ja am Anfang gesagt, ne, und irgendwie ja in vierter Generation, man könnte ja meinen, das ist ihm alles so in den Schoß gefallen. Was sagst du diesen Menschen oder was sagst du diesen Stimmen, wenn du sowas hörst?
Leider muss ich sagen, habe ich so ein bisschen aufgegeben, diesen Stimmen irgendwas zu sagen, weil sie es einfach ja auch nicht verstehen. Ne? Und den kannst du aber auch gar keinen Vorwurf machen, weil die sind ja so erzogen, ja, in diesem Land. Und ich meine, du wirst ja hier zum Ja-Sager erzogen und jeder, der so ein bisschen abweicht von nach links und rechts, der ist gleich momentan ja gerade ein Extremist, ne? Oder halt ein Unternehmer.
und auch schön, in der Reihe, genau, in einer Reihe, das habe ich auch noch nie gehört, aber interessant. Schön.
Und letztendlich sind es ja im Grunde genommen, ich sag mal, sind es ja Weicheier, ne? Um das mal wirklich zu sagen, sondern sie verstecken sich hinter ihm, ich sag mal, in ihrer Komfortzone, haben einfach keine Lust rauszukommen. Ihnen geht's ja auch ganz gut. Wir leben jetzt in einer Generation der Erben, ja, und viele erben so ein Häuschen zu Hause und dann hat man ja auch erstmal ein bisschen was in der Tasche und kann große Sprüche klopfen, auch als Arbeitnehmer. Und das geht einem ja ganz gut. Das wird meiner Meinung nach in der Zukunft nicht mehr so sein. Also wir werden uns auch wieder mehr bewegen müssen in unserem Deutschland. Und ich glaube, so gemütlich, wie es die letzten 20, 30 Jahre war, wird es nicht mehr bleiben, sondern man muss diesen Leuten einfach mal sagen, oder ich meine, das sind einfach ja so Trittbrettfahrer, ne? Die haben auch keinen Mumm, irgendwas selber mal anzupacken, weil sie Angst haben, sie könnten was verlieren. Ja, und das ist halt so ein typischer Schlagmensch und der ist meiner Meinung nach rangezüchtet worden in diesem Land und man hat sich einen Haufen Ja-Sager und Kopfnicker rangezogen, die aber selber nicht mehr viel bewegt kriegen. Und das ist eine große Gefahr für die Gesellschaft auch. Und diese Neiddebatte, die wir hier permanent führen, das ist so, ich glaube, das ist nur noch in Frankreich schlimmer. Ich glaube, ich habe gehört, das ist da wohl noch krasser, ja. Und aber die verstehe ich nicht. Das ist eine Erziehungssache meiner Meinung nach. Mein Vater hat zum Beispiel immer gesagt, wenn ich dann irgendwie so als Kind gesagt habe, boah, guck mal hier, der hat ja ein großes Auto. Früher waren die Autos noch en vogue, ne? Ist ja heute auch nicht mehr so. Dann hatte der dann Porsche oder einen großen Mercedes und das, oh, das ist ja Papa, so ein Ding möchte ich aber auch mal haben später, ne? Und dann hat er gesagt, ja, dann musst du dafür hart arbeiten, dann kannst du dir das später leisten, ja? Und ich glaube, dieses hart arbeiten ist so ein bisschen verloren gegangen in unserer Gesellschaft, sondern dieses Leisten, es möchte sich jeder alles leisten, aber keine Leistung bringen. Und das ist ein Riesenproblem und das funktioniert nicht. Und dieses Umverteilen, was jetzt gerade wieder so on vogue ist, ja, also auch in unseren Medien, ja, politisch gesehen, ist ein riesengroßer Fehler, weil vom Umverteilen wird der Wohlstand schwinden. Ja, es muss immer Leute geben, die irgendwas bewegen und die müssen auch ein bisschen mehr haben als die, die nichts bewegen. Ja, weil sonst ist das einfach menschlich, dass das nicht mehr passieren wird. Ja, man hat ja genug Beispiele, man braucht nur in die DDR zu gucken, da wurde Leistung auch nicht belohnt. Ja, und Aussitzen führt irgendwann zur Pleite. Ja, und das ist einfach nicht gut für die Gesellschaft. Es muss immer Leute geben, die auch, ich sag mal, die anderen beschäftigen können. Ja.
Da sprichst du auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges Thema an. Wunderpunkt. Und du hattest mich im Vorgespräch gefragt, warum machst du das hier eigentlich? Was machst du da mit deinem Podcast? So, ich sag dir was ich da mache oder warum ich das mache. Ich möchte junge Menschen, das sind meine Zielgruppe für dieses Interview, was wir jetzt gerade führen oder für dieses Gespräch. Ich möchte junge Leute da draußen abholen. Ich möchte die dazu motivieren. Ich möchte die inspirieren. Ich möchte die dazu anstoßen, zu sagen, hab Mut. Jeder von uns wird von irgendwas getrieben. Und du hast recht. Natürlich kann man in der Erziehung auf uns wird ja so viel eingeprasselt. Ich habe dir gerade erzählt, ich bin in einem System geboren, das gar nicht in Deutschland war. Da war es noch viel schlimmer. Also vergleichbar mit DDR. Da warst du eine Nummer mehr oder weniger im Tunnel. Ich formuliere das immer so einfach so plump. Es war nicht alles schlecht. Das will ich damit nicht sagen. Gottes Willen. Nur einfach, um kurz, das Ganze jetzt kurz zusammenzufassen. Fakt ist, es ist auch hier so. Und ich bin hier auch zur Schule gegangen. Ich habe hier mein Abitur gemacht. Und du wirst vom System her, ich sage jetzt mal, in eine Box gepresst, einfach nur ein Bild zu haben dafür. Und aus dieser Box trauen sich die wenigsten auszubrechen. Wir sind immer auf der Jagd nach Leistung, nach guten Zeugnissen, nach irgendwelchen Abschlüssen, am besten 3, am besten 5 Fremdsprachen, um noch mehr. Also wir sind dabei, uns immer zu optimieren, am besten noch unsere Lippen aufzuspritzen und immer schöner sein und den Instagram-Idolen hinterher zu jagen. Und so sind wir unterwegs. Wir kommen aus unserem Hamsterrad gar nicht raus. So. Und ich bin mir aber trotzdem sicher, da sehe ich vielleicht etwas anders als du, dass es unheimlich viele, gerade jetzt in diesem Moment, heute, in diesem Moment da draußen junge Leute gibt, die für irgendwas stehen, für irgendwas brennen, die auf einmal aufstehen und ihre Stimme erheben. Also ich habe das vor 20 Jahren so nicht erlebt oder ich hatte eine andere Wahrnehmung, das weiß ich nicht. Aber ich habe das Gefühl, im Moment passiert unheimlich viel da draußen und wir, die 20 Jahre, also alleine vom Alter her, gut, 25, Entschuldigung, ich 22 Jahre weiter sind vom Alter her, und sagen, pass mal auf, Leute, wir brauchen euch. Genau diese jungen Leute, die jetzt aufstehen, die sich erheben, die Stimme erheben, die für irgendwas brennen, die aus dieser Box, über die ich gerade gesprochen habe, ausbrechen wollen, steht auf, macht, setzt euch für eure Sachen ein. Ihr müsst daran fleißig und richtig, richtig, richtig gewaltig, heftig arbeiten. Aber wenn ihr für irgendwas brennt, wenn ihr einen Wunsch habt, wenn ihr einen Wunsch verspürt, dann macht das auf jeden Fall. Und das ist der Sinn für unser Gespräch heute. So, das ist jetzt die Antwort auf deine Frage. Und lass uns doch auf jeden Fall, und da gebe ich dir vollkommen recht, unsere Gesellschaft ist in irgendeine Spur geraten. Das hat ganz, 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 ganz viele Faktoren und ganz viele geschichtliche Hintergründe. Wir sind halt belastet mit dieser Geschichte, die passiert ist. Und wir, daraus ergeben sich diese, ja, du sagst Ja-Sager, ne? Daraus ergibt sich dieses Ganze in der Gesellschaft, dass man Menschen auch, oder dass die Menschen sich nicht mehr trauen, was zu sagen. Wenn die was sagen, das zeigt uns momentan unsere jetzige Zeit, sollte man was sagen, wird man eingereiht in die Reihe der Extremisten, wie du sagst. Das, wer weiß, ob uns jetzt nicht jemand als extrem empfindet. Aber letztendlich bin ich da vollkommen bei dir. Das ist mir auch mittlerweile egal. Also ich sage auch meine Sachen und sage Leute, und da, ich möchte die Leute wachrütteln. Ich weiß nicht, wie wir erreichen. Welche Sprachrohr müssen wir verwenden, um die junge Menschen, die was wollen, die was verändern wollen, die für sich eingestehen, nicht nur auf dem Ego-Trip sind, sondern auch für die Gesellschaft was wollen, wie kriegen wir die erreicht? Und das ist dein Naschwerk, dein Imperium, dein Unternehmen muss ja auch weitergeführt werden. Ich weiß nicht, ob es deine Kinder werden oder wie auch immer, aber da müssen ja, also es muss ja jemand nachfolgen, nachkommen. Es muss ja irgendjemand sein, der genauso wie dir damals dein Vater erklärt hat, was du alles leisten musst, um das zu erreichen. Es muss ja irgendjemand nachkommen, dem du in dem Fall das so ähnlich sagen kannst.
Es muss jemand, im Grunde genommen jemand bereit sein, also es kann immer noch jeder erfolgreich sein in diesem Land, obwohl es auch die Rahmenbedingungen, die politischen Rahmenbedingungen sind, erschweren das natürlich enorm. Ja, wenn ich sehe, was wir für eine Bürokratie mittlerweile aufgebaut haben in diesem Land, auch für Unternehmen oder für junge Unternehmen, das ist der völlige Irrsinn. Und du kannst ja wirklich fast nur noch sagen, wer sich das zumuten möchte, der ist ja wahnsinnig. Und ich glaube, so ein bisschen wahnsinnig musst du auch sein, wenn du dich selbstständig machst. Aber ich finde, du musst einfach sehen, oder die jungen Leute, bin ja auch noch nicht so alt. Ne?
Aber, nee, habe ich das gesagt?
Also man muss einfach, egal in welchem Alter man ist, man muss einfach bereit sein, so ein bisschen aus seiner Komfortzone herauszukommen, wenn man mehr erreichen möchte. Oder man hält einfach den Mund. Das gibt es ja auch, ja. Also ich meine, man muss da nicht immer nur sich beschweren und machen und tun, sondern okay, wenn ich mit dem zufrieden bin, was ich habe, dann ist das ja vollkommen in Ordnung, wenn einer sagt, nö, also mehr, da lege ich mich doch lieber in den Garten, an den See und mache Entspannung, ja. Work-Life-Balance heißt das
alles,
ja heute.
Alles gut, Work-Life.
Und wunderbar, wenn sich einer sein Qi gefunden hat, ist der angekommen, ja. Dann soll er das weiter tun. Mhm. Nur wir haben ja hier eine große Unzufriedenheit, verspüre ich zumindest. Ja. Mhm. Und ich verspüre aber nicht den Aufbruch, dass man sagt, okay, ich bin jetzt unzufrieden mit der Situation und ich ändere jetzt was daran und ich ändere mich und ich mache was anderes und ich mache was anders in meinem Leben. Sondern ich merke eher, dass es eigentlich, also so nehme ich es wahr, dass jemand unzufrieden ist und zu dir sagt, ich bin unzufrieden, sieh bitte zu, dass ich zufrieden werde, ja, und mach mir das schöner hier. Und das funktioniert im Leben nicht, das wird heute nicht funktionieren, das funktioniert auch morgen nicht und das hat auch noch nie funktioniert, ja. Und da muss man wirklich sagen, wenn einer unzufrieden ist mit sich und seiner Umgebung und seinem Dasein, muss er selber den Allerwertesten hochbekommen und was dran ändern. Anders funktioniert das Spiel nicht.
Du kannst die Dinge beim Namen nennen. Ne?
Also hört sich immer so hart an und so von oben runter, aber genauso ist es. Ja, das Leben ist kein Ponyhof, auch wenn das oft so suggeriert wird.
Ja, absolut. Und du hast recht. Also wir haben ganz viele Denker und ganz viele Fantasieure jetzt im Moment und wenig Macher. Also ne, viele wollen mehr, viel haben.
Man muss auch schon mal was mit seinen Händen machen, ne? Denn die Leute brauchen wir auch nicht so viel denken. Ne?
Genau, also klar.
Also denken muss man natürlich immer. Aber ich sag mal, man muss auch wirklich, wir müssten mal wieder so ein paar Leute haben, die auch mal einen Nagel in die Wand schlagen können. Ne? Und die gibt es ja nach wie vor. Ne? Also es ist ja nicht so, dass es die nicht gäbe, aber diese Fähigkeit wird wenig ausgebildet, ja. Und das ist, glaube ich, auch ein Riesenproblem. Die Kinder kriegen schon in der Schule vermittelt, wenn ihr nicht ein Studium antretet, werdet ihr in der Gesellschaft untergehen. Und ich glaube, es ist, glaube ich, mittlerweile andersrum. Wir werden einen Haufen Akademiker haben, die zu Mindestlohn arbeiten irgendwann, ja. Und der Handwerker, der den Nagel in die Wand schlägt oder das Treppengeländer baut oder einfach nur das Chlorrohr anschließt, ja, der wird einen Haufen mehr Geld verdienen in Zukunft als der da jahrelang vor sich hin studiert hat und ein wahnsinniges Wissen in seinem Köpfchen hat, was er nie zur Anwendung bringen wird. Und das ist so ein, vielleicht irre ich mich auch total und wir brauchen ja überhaupt keine Handwerker mehr in Zukunft. Ich kann es mir allerdings nur sehr schwer vorstellen, weil irgendwo drin müssen wir auch wohnen, ja. Und auf dem Tisch wollen wir auch essen, ja. Und die Süßigkeiten, die drauf liegen, die muss auch irgendeiner machen. Ne? Das kann man natürlich auch hier und da in einer gewissen Qualität mit einer Maschine erledigen. Aber es gibt ja auch noch Genussmenschen unter uns. Also uns Handwerker muss es geben in Zukunft. Und die müssen auch was im Kopf haben, keine Frage. Ja, nicht nur im Oberarm, sondern ganz wichtig und entscheidend ist auch, dass man was im Kopf hat, dass man sich da auch richtig bildet. Aber die Frage ist, muss denn jeder ein Studium abschließen oder braucht man wirklich auch ein paar Leute, die mal anpacken können, ja, und die mal wirklich was physisch bewegen? Ja? Oder sind wir eine reine Generation der Denker jetzt, ja, und machen nur noch alles vom Sitzen irgendwo in so einem Working Space mit einer Chai-Latte und einem MacBook und tippen da drin rum und führen Videokonferenzen, wie wir jetzt hier, ja. Also das ist ja, ne, also so funktioniert das Leben meiner Meinung nach nicht.
Wie führt übrigens gerade ein Video-Interview genau, mit Markus Potzwin, genau, das sieht ja geil an. Genau, mit, ich weiß gar nicht, was du zu trinken hast, das sehe ich gerade nicht. Wahrscheinlich Chai-Latte, nein.
Nee, ein Wasser.
Ein Wasser, ja, ganz.
Sieht zwar aus wie Gin Tonic, ist aber Wasser,
ja,
leider.
Ja, ich wollte gerade sagen, genau, kann ja was anderes sein. Also ich gebe dir in vielen, vielen Sachen recht. Trotz alledem möchte ich das nicht so negativ darstellen. Weißt du, wie ich das meine? Mhm. Ich möchte die Leute dazu animieren, dass wir wirklich anfangen. Erstmal zusammen, also ich möchte jung und alt zusammenbringen. Und ich sage jetzt mal, wir sind schon alt. Also ich bin auch schon über 40 und du, also im Vergleich, weil früher war eine Generation 40 Jahre, konnte man sagen, Vater, Mutter oder 35. So, heute ist jede Generation, ich sage jetzt mal einfach nur mal platt gesagt, 10 Jahre, weil sich unheimlich viel verändert, weil die Technik unheimlich schnell ist und so weiter. Und wir sind ja gar nicht in der Lage mehr, die jungen Leute einzufangen, beziehungsweise die uns. So, und dadurch, dass sie ständig einander mit den Fingern aufeinander zeigen und sagen, ihr da unten oder ihr da oben oder was auch immer, kommen wir irgendwie nicht weiter, habe ich das Gefühl. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich habe jetzt ein kleines Unternehmen, ich bin sehr oft an der Basis und arbeite sehr, 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 sehr viel und oft oder unterhalte mich und rede und tausche mich mit jungen Leuten aus. Die sind bei mir im Alter zwischen 17 und, ich sage jetzt mal, maximal 25. Und ich muss für mich sagen, ich lerne jeden Tag also wirklich wahnsinnig viel. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich lerne da tatsächlich sehr, sehr viel. Und ja, du hast recht. Und du hast recht, vollkommen recht. Entschuldige, ich muss immer 3 Schritte, 5 Schritte wieder von vorne anfangen, jeden Tag manchmal, weil ich banale Dinge erklären muss, die vielleicht in unserem Jahrgang damals, also in unserer Generation vor 20 Jahren, vielleicht es nicht so sein musste. Also ich muss schon erklären, wie man einen Teller spült und wie man einen Lappen in die Hand nimmt. Es muss leider sein. Tatsächlich, wie du sagst, der Nagel an die Wand. Und das ist die Herausforderung, die wir momentan haben. Aber wenn du dich auf dieses einlässt, auf dieses Gespräch, ich will jetzt nicht sagen Niveau, weil ich spreche gerade nicht über Niveau, weil die jungen Menschen haben dafür andere Dinge drauf, die mich in meinem Leben weiterbringen. Ja, also die vermitteln mir unheimlich viel. So, auch in der Denkweise, in der Arbeitsweise, nicht nur im Kopf, nicht nur tatsächlich in der Gedankenwelt. Und insofern, ich bin immer ein Fan von aufeinander zugehen, Gespräche führen und zu sagen, pass mal auf, lass uns mal an einen Tisch und wir versuchen uns irgendwie zu verstehen, weil ich glaube, gerade unsere Generation, wir beide, müssen uns dafür verantwortlich fühlen oder ich fühle mich verantwortlich dafür, irgendwie alles zusammenzubringen. Also nicht die gesamte Welt, schaffe ich nicht. Aber wenn ich einen 70-Jährigen mit einer 20-Jährigen zusammenbringe und sage, Leute, versucht euch mal zu unterhalten. Die eine schreit nach Gender und der andere fragt, was ist denn das überhaupt? Verstehst du? Und die 20 ist, die beschimpft den 70-Jährigen Mann vielleicht, weil er nicht gendert und hat sich aber noch nicht mal die Mühe gemacht, ihm zu erklären, was das überhaupt bedeutet. Verstehst du? Also dazwischen fehlt eine Kommunikation. Das heißt, um von den Alten oder von den Jungen, also das war jetzt nur ein Beispiel, das gibt ja auch gegenseitige Beispiele, um von denen was zu erwarten, müssen wir denen das erläutern und sagen, Leute, pass mal auf, es muss auch weiterhin sein, dass ein Nagel in die Wand geschlagen werden muss, dass ein Tisch gebaut werden muss. Wollt ihr euch mal nicht auf den Weg machen? Und müsst ihr denn alle studieren? Wie du sagst, müsst ihr denn alle studieren? Müsst ihr denn alle tolle Abschlüsse haben und tolle Autos und tolle, ich weiß nicht was?
Das ist so ein Generationsproblem. Ich habe mal, jetzt werden wir ja auch schon etwas älter und gucken mit einer gewissen Erfahrung aufs Leben. Mhm. Und mein Großvater hat da früher schon immer gesagt, mit euch ist kein Krieg mehr zu gewinnen und ihr seid alles nur noch Playboys. Ja? Jetzt
denke ich schon manchmal... Dann hat er zu dir gesagt.
ja, Wahnsinn. Ja. Ne, also wir haben es ja auch irgendwie auf die Reihe gekriegt und das wird diese nächste Generation auch irgendwie bekommen. Nur was es in meiner Generation eigentlich nicht so gab, ist, dass man diese Mentalität so gespürt hat, meine ich zumindest, also ich auch im Freundeskreis, in meinem damaligen Schulleben auch und so, dass man einfach immer erwartet, dass jemand anders irgendwas für einen erledigt.
Yeah.
Und ob das jetzt beruflich ist oder ob das privat ist, man will immer mit möglichst viel Profit aus irgendetwas rausgehen und möglichst wenig dafür leisten. Und da müssen wir ein bisschen angreifen, glaube ich, in der Generation jetzt und sagen, hier, so funktioniert das Spiel auf Dauer nicht. Das geht alles, solange es allen gut geht und solange man irgendeinen melken kann, funktioniert das, ja. Aber der gemolken wird die ganze Zeit, ja, der hat da auch irgendwann keinen Bock mehr drauf und lässt sich irgendwann auch nicht mehr melken oder kann sich nicht mehr melken lassen. Mhm. Und da muss man einfach mal angreifen, wollen wir nicht zusammen irgendwas erreichen oder wollen wir die ganze Zeit melken, ja, und davon profitieren, was der tut, um möglichst wenig Gegenleistung dafür zu geben, oder möchte ich, ich muss den ich melke, den muss ich auch füttern, ne? Sonst funktioniert das irgendwie nicht, das Spiel. Es muss ein guter Kreislauf sein. Und es kann auch nicht jeder Unternehmer werden. Und es wird auch nicht jeder die Welt verändern, sondern wir brauchen auch Leute, die einfach anpacken und einfach mitmachen, ja, und begeistert mitmachen. Und weil ohne die kann der tolle Unternehmer oder Denker auch nicht weiterkommen. Weil letztendlich brauchen wir ja wieder die Hände, die es umsetzen, ne? Und oder die Köpfe dann auch, ja. Also wir müssen auch Leute haben, die studieren, ne? Also so ist es nicht. Aber es war schon mal ausgewogener, glaube ich, in der Gesellschaft. Und aber es hat sich natürlich in ein wahnsinniger Wohlstand breit gemacht. Der ist natürlich, ich meine, Leute neigen dazu, oder Menschen neigen dazu, wenn es ihnen gut geht, einen Gang runterzuschalten. Mhm. Und was ja auch okay ist, ja. Nur ich kann nicht dann sagen, ich bin unzufrieden. Und der andere hat mehr, der am Ackern ist, ne? Und ich glaube, dieses Bewusstsein einfach mal wieder ein bisschen zu erwecken, ja, dass nicht alles von der Decke regelt, auch bei den eigenen Kindern, ja. Du bist auch Mutter, ja, und du weißt, deine Kinder kommen rein, Papa, ich möchte hier, ich möchte da, aber dass die Mittel dafür nicht von der Decke regnen, das ist ja das, was man denen beibringen muss. Mhm. Und dass es harte Arbeit ist, dass man so und so viele Stunden heutzutage für, was weiß ich, irgendeine Kleinigkeit arbeiten muss. Einfach mal das Bewusstsein zu wecken, das ist, glaube ich, schon wichtig.
Und da sagst du was Wichtiges.
Ja, wenn man da angreift, ja, dann dürfte das eigentlich auch kein Problem sein, das Verständnis zu erwecken, ne? Und das heißt nicht, also ich stelle mich nicht hin wie mein Großvater und sage, hier sind alles nur noch Playboys und haben eh nichts drauf, ja, sondern die haben sehr, sehr viel drauf, die lernen ja auch unheimlich viel. Mein Sohn geht jetzt gerade aufs Gymnasium, da denke ich immer, meine Güte, ist man selber, ja, wie wenig weiß man selber.
Ach so,
ja?
Verstehe. Hm.
Oder wie viel kannst du noch abrufen von dem, was du irgendwann mal irgendwo gelernt hast? Meiner Frau gelingt das zum Beispiel viel besser, bevor dass die da ist. Ja?
Lieben Gruß an Tordis.
Ja.
Macht sie gut.
Ja, das macht sie hervorragend, ja. Und ich werde da völlig aufgeschmissen mit den Kindern, ja, und der Schule. Und ne, es ist ja unterschiedliche Aufgabenbereiche. Ne? Also ich kümmere mich halt darum, dass der Laden irgendwie nach vorne kommt bei uns und dass es da weitergeht. Und da brauche ich gewisse Fähigkeiten für, aber nicht, ich muss keinen Atomreaktor zusammenschrauben können. Mhm. Ja. Und ich glaube, das muss man auch entscheiden, was möchte ich und was muss ich wirklich wissen und den Kopf nicht mit irgendwelchem Unsinn verstopfen, ja. Kommt ja eh schon genug jeden Tag rein, ne? Also, und ich glaube, da auch die Entscheidung zu treffen, muss ich das jetzt, muss ich die 26. Sprache lernen? Muss ich die vierte oder die dritte Sprache lernen oder die von mir aus auch die zweite, ja? Passt die, brauche ich die für mein Leben, was ich mir vorstelle? Ja, oder reicht auch vielleicht Englisch und ne, fertig? Oder guck mal, das ist ja. Guck mal, schau mal über den Teich, ja. Die lernen gar keine Sprache, ja, außer ihre eigene. Ein Riesenvorteil in der Welt dann, ne? Weil alles stellt sich ja auf diese ein. Mhm. Ja, also wenn wir bei uns Kundschaft im Laden kriegen, ja, da kommt irgendeiner aus Kambodscha, ja, dann versuchen wir einen zu finden im Laden, der denen irgendwie was erklären kann, ja. Mhm. Und das ist mir noch nie in keinem Land passiert, ehrlich gesagt. Dass sich einer versucht, auf Deutsch irgendwie was aus den Rippen zu schneiden, ja. Mhm. Und wurde das wahrscheinlich auch irgendwie geschichtlich bei uns eingebrannt oder so, dass wir das auf jeden zugeben müssen oder so. Aber das ist, man sagt ja immer, die anderen sind alle so freundlich und so. Ich glaube, es ist in Deutschland schon wahnsinnig, wie wir uns auf die Welt einstellen. Klar, wir sind natürlich auch Exportweltmeister und müssen das, weil wenn ich was verkaufen will, muss ich mich natürlich auf den anderen einstellen. Ne? Ist vielleicht da auch so ein bisschen gebrandet, ja. Aber letztendlich ist Deutschland natürlich auch das schönste Land der Welt, ne?
Oh, wie schön.
Also ich wollte irgendwo anders reden.
Haben wir dann doch zu dem Ergebnis
zugefunden. Ja. Das ist ja schön. Also ich habe, aber man kann trotzdem dran arbeiten. Ne? Aber ich habe, es wird immer so auf Deutschland geschimpft. Dann denke ich mir, wart ihr eigentlich mal in der Welt? Ja? Seid ihr mal außer Mallorca irgendwo gewesen? Und da denke ich mir echt, wenn man so ein bisschen was von dieser Welt, da braucht man gar nicht so weit zu fahren oder zu fliegen, ja. Da brauchst du nur mal in Richtung Osten rüber zu fahren oder sonst was. Da weißt du schon wieder, wie gut du es hast hier, ja. Und vor allen Dingen dieses gigantische soziale Auffangsystem, was wir hier haben, das gibt es, glaube ich, sonst nirgendwo, ja. Vielleicht in den skandinavischen Ländern. Aber das sind einfach Sachen, die keiner mehr wertschätzt, ja. Wo dann, also man benutzt sie jeden Tag und man ist Nutznießer davon, ja. Aber man hat es überhaupt nicht auf dem Schirm, dass es nicht selbstverständlich ist. Mhm. Und dieses Bewusstsein einfach mal wieder zu wecken, ja, bei vielen Menschen, und da spreche ich nicht jetzt junge Menschen an, sondern grundsätzlich, wir leben in hier in einem wahnsinnigen, ja, ich will fast sagen, Freizeitpark der Illusionen, ja. Schön. Und ja, mal fragen, ja. Wie lange es den noch gibt, ja. Aber das ist die Frage, wie wir jetzt damit umgehen, ne? Und wie wir den pflegen, ja. Und ich möchte nirgendwo anders auf diesem Planeten leben. Man kann sich andere Länder angucken, man kann mal einen schönen Urlaub machen irgendwo oder mal irgendwo anders arbeiten. Aber letztendlich ist Deutschland Hammer, ne? Also es ist unglaublich, was hier geschaffen wurde in den letzten 70, 80 Jahren, ja. Und das müssen wir doch bewahren und weiter ausbauen, vor allem auch für die Zukunft. Und das ist ja auch in den letzten Jahren nicht passiert, auf politischer Ebene, ja. Wir haben uns schön bequem gemacht hier und warten jetzt, so weitergeht. Nur jetzt verändert sich gerade die Welt enorm schnell. Gut, jetzt hat ein Virus noch ein bisschen dazu beigetragen, dass es noch ein bisschen schneller geht. Das war aber auch nur eine Frage der Zeit, bis sowas mal kommt, ja. Und also das, ich glaube, es muss sich was verändern. Und da müssen wir alle dran arbeiten. Nicht nur der Einzelne, ja, oder der einzelne böse Politiker oder wer auch immer, ne? Sondern da sind wir alle für verantwortlich. Und jeder muss sich so ein bisschen drauf einstellen. Sei es jetzt die Erderwärmung, das ist das große On-Vogue-Thema ja gerade, ja. CO2-Ausstoß und was. Aber doch alles bitte mit Verstand, ja. Und nicht einfach irgendwie irgendwelche Kurzschlussreaktionen, wie die in den letzten Jahren oft stattgefunden haben. Ja, Beispiel, wir stellen die Atomkraftwerke von heute auf morgen ab. Ja, nächstes Jahr gehen sie, glaube ich, alle jetzt vom Netz, so wie ich das im Kopf habe. Und wir beziehen dann weiter irgendwelchen dreckigen Strom aus dem Ausland, weil wir nicht in der Lage sind, aufgrund unserer verkrusteten Strukturen eine Alternative geschaffen zu haben in den letzten 10 Jahren. Ja, wir reden ja jetzt nicht von irgendwie heute auf morgen, ja, sondern wir reden von 10 Jahren, wo eigentlich nichts passiert ist. Ja, und das ist einfach ein Problem, was sich komplett durch die ganze Gesellschaft zieht, meiner Meinung nach. Ja, jeder ich und am meisten und nach mir die Sintflut. Ja, und genauso arbeiten ja auch Politiker von einer Legislaturperiode zur nächsten, nicht im großen Gesamtkontext. Ja, ja, und ich sag mal, wenn du als Politiker solche unangenehmen Themen dann ansprichst, die wissen ja auch selber alle, was Sache ist, ja. Da sind ja nicht nur dumme Menschen da, ja. Aber da wirst du natürlich abgesägt, weil das wird ja keiner hören. Wir wollen ja gewählt werden. Darum geht's ja. Wahrheit möchte eigentlich keiner hören. Ne? Und da müssen wir auch dran arbeiten, dass wir in der Lage sind, Wahrheit zu verstehen, ja. Und dann auch, ich sag mal, eine Entscheidung zu treffen, die Sinn macht. Und nicht immer nur, ach nee, das ist mir aber jetzt so unbequem und ich möchte jetzt ein bisschen noch in meiner Blase hier weiterleben und wieder nach mir die Sintflut. Ne? Das ist einfach, das ist auch nicht nachhaltig.
Also weg vom, von persönlichen Ambitionen mehr zu gesellschaftlichen, mehr Miteinander und mehr Verantwortung für sein Leben übernehmen. Das habe ich mir jetzt auf jeden Fall noch aufgeschrieben. Das war so das auf jeden Fall ausschlagende, was wir oder was du sagen wolltest, Verantwortung übernehmen, nicht rumheulen, hast du gesagt. Den Wert ist genau. Aller Wert, das ist hochheben.
Wenn man, kann man auch mal machen. Aber man muss dann irgendwann die Kurve kriegen.
Und ganz wichtig, wenn man selber unglücklich ist, nicht den anderen dafür verantwortlich machen, sondern nicht das Glück in dem anderen oder in der Außenwelt suchen, sondern in sich selber. Also selber aufstehen und machen und tun und sich bewegen. So. Oder auf andere mitnehmen.
Und die Chance hat jeder in diesem Land.
Tatsächlich, auf jeden Fall.
Ja, wir haben hier ein wirklich sehr freies Land, wo man viel entscheiden kann. Wir genießen hier, ich meine, natürlich auch einen hohen Luxus in allen Bereichen. Ja, und das auch, glaube ich, bis in die unterste Schicht, wenn man das mit anderen Ländern vergleicht. Ich meine, du brauchst nur mal gerade runter nach Afrika zu schauen. Ja, ich sage so, Leuten, die hier am Rumjammern sind auf höchstem Niveau, die würde ich doch gerne mal in den Urlaub 14 Tage irgendwie nach Somalia oder so. Ja, dann müssten die eigentlich auch geheilt sein. Und das sind so Sachen, einfach mal über den Tellerrand gucken, dann weiß man eigentlich, wie gut es einem geht und dass man das doch bitte auch dann pflegt und entsprechend weiter ausbaut. Ne? Die Chance ist ja da. Ja. Muss ich nur ergreifen. Aber vom Nichtstun, saß immer wieder beim Thema, ne? Passiert halt auch nichts.
Mhm, ne? Ganz genau. Ich habe mir, wie gesagt, 3 ausschlaggebende Momente unseres Gesprächs aufgeschrieben, die ich jetzt zusammenfassend sagen wollen würde. Und du hättest dann das Schlusswort auf jeden Fall zu diesem Thema. Und das ist so die Gesellschaft dazu aufrufen, Dinge sich ins Bewusstsein zu rufen. Das zweite war, den Kindern, also den jungen Menschen, den Kindern in der Familie, also zu Hause anfangen, Werte mitzugeben, zu erklären, zu sprechen, zu erläutern, wo, was, wie herkommt. Das ist nicht vom Himmel gefallen, sondern wir haben das mit eigenen Händen und mit eigenem Verstand, mit eigenem Fleiß von morgens bis abends uns aufgebaut. Und wenn irgendwelche Neider kommen, dann auf jeden Fall auch das aushalten und das ausstehen und sagen, pass mal auf, also das ist jetzt vielleicht auch von mir ergänzend zu sagen, ich leiste meinen Beitrag für die Gesellschaft. Auch wenn ich mir ein schönes Auto leisten kann, dafür sorge ich dafür, dass ich Mitarbeiter habe, die ich in der Lage bin zu bezahlen. Dafür unterhalte ich ein Unternehmen, ich schufte hart und so weiter. Und dann auf jeden Fall ganz ehrlich und nachhaltig und transparent mit diesen Informationen umgehen, damit die Menschen da draußen auch verstehen, was dahinter steckt. Und nicht einfach nur sagen, ach die, also bei denen fällt ja alles vom Himmel. So ist es nicht.
Da gibt es ja eigentlich nur ein Wort für, das dem gerecht wird, das ist Respekt.
Ja, danke schön.
Und zwar nicht Respekt vor seinem, vor seinem Gegenüber zum einen, ja, Respekt vor seiner Umwelt, Respekt vor Lebensmitteln, vor anderen Lebewesen, ja. Und das kann man eigentlich ganz gut mit Respekt zusammenfassen. Und ich glaube, wenn das jeder für sich beherzigt, dann sind wir einen ganz Schritt weiter.
Ja.
Weg vom Egoismus, ne?
Weg vom Egoismus. Ich glaube, da könnten wir tatsächlich einen Punkt hintermachen, finde ich sehr, sehr gut. Also Respekt, vielleicht ergänzt noch Respekt zu sich selbst, da fängt es an, weil wenn du komplett schlecht mit dir selber umgehst, weil du dich ständig für irgendwas schlecht machst, runterziehst, beziehst du es automatisch auf die gesamte Welt und alles drumherum. Aber ja, Respekt, ja, auf jeden Fall. Das war, glaube ich, so das gute Schlusswort. Oder wolltest du noch was ergänzen?
Also ich glaube, was man so grundsätzlich mal sagen könnte, was mir auch immer wieder am Herzen liegt oder was mir oft auffällt, dass sich viele Leute einfach zu wichtig nehmen. Ja? Der eine oder andere spielt vielleicht eine bisschen größere Rolle in diesem Universum, aber im Grunde genommen spielen wir überhaupt keine Rolle in diesem Universum. Wir haben eine begrenzte Zeit hier auf diesem Planeten, da sollten wir es uns möglichst schön machen, so sehe ich das zumindest. Und man sollte sich selber, glaube ich, nicht zu ernst nehmen oder vor allem nicht zu wichtig nehmen. Ja? Und einfach sich und seine Umwelt respektieren und dann ist man schon eine ganze Ecke weiter. Weiß, ein weiser Spruch, ne?
Ja.
Unglaublich. Ich hoffe, dass ich ihn auch immer befolge.
Aber schön. Also sich selbst nicht zu ernst nehmen, das ist so dein Lebensmotto.
Ganz, ganz wichtig im Leben. Ne? Dann kommt man schon, glaube ich, ganz schön weit und man kann sich auch gut einschätzen dann. Und wenn mal was schief geht, ist es auch nicht so schlimm. Ne? Und es geht immer was schief, nur daraus lernst du auch im Endeffekt, ja. Es funktioniert nie, wenn es nur gut läuft. Ich kenne auch keinen Menschen, der erfolgreich ist, bei dem immer alles super gelaufen ist. Die meisten erfolgreichen Leute, die ich kenne, sind übelst gescheitert und haben sich dann daraus auch charakterlich entwickelt, ja. Und das ist das, was man auch akzeptieren muss, dass man nicht alles super machen kann und dass alles super läuft und dass du auch jeder Tag super ist, ne? Auch als erfolgreicher Mensch hat man beschissene Tage, ja. Und das muss man einfach auch mal laut sagen, ne? Das ist nicht immer nur Sonnenschein.
Genau, schön, dass du das mit uns geteilt hast. Jetzt weiß jeder Bescheid, dass auch ein Markus Botzimek nicht nur schöne sonnige Tage hat, sondern auch wirklich beschissene Tage. Und das muss einfach mal gesagt werden. Ja, es muss einfach mal gesagt werden. Und respektvoll, ein respektvolles Miteinander. Und dann würde ich vorschlagen, dass wir da wirklich dahinter einen Punkt machen. Ich hoffe, du bist zufrieden mit diesem Ergebnis. Zum Ende meiner Folge, zu Ende unserer gemeinsamen Folge, würde ich dir gerne, so wie bei jedem anderen Gast auch, würde ich dir ein paar Speed-Dating-Fragen stellen. Und da einfach eine kleine Bitte, aus dem Bauchgefühl, gar nicht zu lange nachdenken. Das schaffst du, bin ich mir ganz sicher.
Ich bin gespannt.
Ja, und zwar, wenn du heute in die Vergangenheit zurückreisen könntest, was würdest du gerne deinem 15-jährigen Ich über die Zukunft erzählen? Hättest du da einen Tipp?
Ja, einfach deinem Bauchgefühl folgen. Ganz wichtig. Sonst gar nichts. Einfach dem Bauchgefühl folgen.
Jawohl. Und jetzt, wenn du in die Zukunft reisen könntest, was würdest du dein 90-jähriges Ich fragen wollen?
Das ist ganz schwer. Gar nichts. Ich würde es gar nicht fragen.
Weil du es offen halten möchtest.
Ja, ich will es offen halten. Ich will nicht wissen, was in der Zukunft passiert, weil das kann ja durchaus positiv oder negativ sein.
Ich finde das eine gute Antwort.
Also besser in den Tag hinein dann, ja?
Total. Also
und gucken, was kommt.
Eine total super Antwort, sehr gute Antwort. Was würdest du dir für unsere Welt an Veränderungen da draußen wünschen? Jetzt, ich glaube, die ganze Folge war voller Antworten auf diese Frage. Aber da kannst du jetzt auch nochmal zusammen den fassenden Satz machen.
Sagen. Ja, es hört sich abgedroschen an, aber einfach, dass die Leute respektvoll mit sich und ihrer Umwelt umgehen. Das, was wir eben in der letzten Frage auch beantwortet haben. Ich glaube, dann ist allen geholfen. Einfach Respekt seinem Gegenüber und schon funktioniert das auch. Und das ist die größte Herausforderung auch gleichzeitig, ne, für die Gesellschaft.
Meine letzte Frage für heute, Markus. Was hilft dir, mit dem Herzen zu denken?
Meine Familie.
Seid eine schöne, nette
Kinder vor allem.
Ja.
Und die zeigen, also das ist ja wirklich so, und das kannst du auch nur verstehen, wenn du selber Kinder hast. Das hast du früher oft gehört, ja, das kannst du nicht verstehen, du hast selber keine Kinder und das ist richtig.
Da gebe ich dir vollkommen recht. Ich kann das mitfühlen.
Also jeder, der Mama oder Papa ist, der weiß jetzt, wovon ich spreche.
Ja, ich kann das absolut nachvollziehen. Markus, wir sind am Ende unserer Folge. Vielen, vielen, vielen Dank. Wir haben so ein bisschen überschritten, aber es macht überhaupt nichts. Ich hoffe trotzdem, dass unsere Leute uns bis zum Schluss zugehört haben. Es war eine sehr, sehr spannende Folge mit dir, fand ich, mit ganz, ganz, ganz vielen Informationen aus deinem Leben. Du warst transparent, offen, hast uns ganz viel über Schokolade erzählt, über dich selbst erzählt, über deine Familie, über deine Glaubenssätze, über die Wünsche, Vorstellungen für die Zukunft, deine eigenen und unserer Gesellschaft. Und ich bedanke mich sehr, dass du Zeit gefunden hast, trotz deines vollen Terminkalenders in meinem Podcast mit dem Herzen voraus mitzumachen. Vielen, vielen Dank.
Liebe Anna, vielen Dank. War sehr erfrischend, hat großen Spaß gemacht und wir könnten jetzt wahrscheinlich noch 3 Stunden weiterreden.
So geht's mir auch.
Und werden das wahrscheinlich auch irgendwann dann vielleicht mal nicht bei einem Wasser, sondern einem Gin Tonic machen. Hoffe ich doch.
Oder Chai Latte, haha.
Aber nur morgens.
Nur morgens, ganz genau.
So, ich war sehr schön bei dir.
Ja, danke schön. Ich fand's auch sehr schön.
Hallo, du da draußen. Herzlichen Dank, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Am Ende habe ich eine ganz besondere Bitte an dich. Wenn auch du eine spannende Geschichte zu erzählen hast, fühl dich hier und jetzt dazu eingeladen, mich anzuschreiben, mich anzurufen oder persönlich anzusprechen. Vielleicht bist du der nächste Gast in meiner nächsten Podcast-Folge. Darüber würde ich mich sehr freuen. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein Abo und eine positive Bewertung da und empfehle den Podcast weiter. Bis zum nächsten Mal in meinem Podcast mit dem Herzen voraus.